Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wie kann man Glauben finden? Wie kann man Gott kennenlernen? Welche Schritte muss man gehen, um Gewissheit zu finden? Was gehört zum christlichen Glauben eigentlich so dazu? Worum geht es da? Wir haben heute unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt. Und was wir euch bieten wollen in diesem kommenden Jahr, ist, dass ihr einen Zugang finden könnt zum Glauben, wenn ihr ihn noch nicht habt. Einen Zugang zu dem lebendigen Herrn, an den wir glauben. Und es wäre auch schön, wenn wir dem einen oder anderen eine Tür öffnen könnten. Vielleicht sind Eltern da, die sagen, boah, ich habe irgendwie, ist der Faden abgerissen. Vielleicht bist du heute in diesen Gottesdienst gekommen und merkst, der Faden ist irgendwie gerissen. Es ist nicht, ich weiß nicht so richtig, wo ich stehe im Glauben, wie ich ihn wieder finden kann. Und vielleicht entsteht ja heute ein Hunger in dir, wo du merkst, ich will das. Ich will dahin. In dieser schönen Szene, die wir gerade gehört haben in der Lesung im Johannesevangelium, wird uns berichtet, wie das gehen kann. Und ich habe es die 4 Stufen der Nachfolge genannt und möchte sie mit den folgenden Überschriften bezeichnen. Erstens hören, zweitens sehen, drittens andere rufen und viertens ein anderer werden. Hören. 2 Jünger hören Johannes reden und daraufhin fangen sie an, Jesus zu folgen. So fängt Nachfolge immer an. Man wird auf Jesus hingewiesen. Irgendwo erfährt man, wer Jesus ist und welche Bedeutung Jesus für uns hat oder für unsere Welt hat. Und man wird aufmerksam, man wird ermutigt, dem nachzugehen. Und der Zeuge in diesem Fall in unserem Text ist Johannes. Johannes der Täufer, der von dem redet, der nach ihm kommt und der größer ist als er. Und mit einer Einfachheit und Natürlichkeit lässt er einen Satz los, der die Menschen auf ihr Heil hinweist. Seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Also Jesus geht da vorüber, tauft am anderen Ende des Jordans, heißt es da, und er weist daraufhin seine Jünger, das ist das Lamm Gottes. Und dass die Jünger Jesus daraufhin wirklich folgen, das muss ja seinen Grund irgendwo haben. Warum fangen die an, ihm zu folgen? Irgendetwas muss diese Aussage in ihnen bewirkt haben. Johannes sagt es mit solch einer Überzeugung, dass er gar keinen Zweifel daran hat, dass das, was er sagt, auch wahr ist. Offensichtlich hat Gott selbst mit ihm gesprochen. Und er sagt es ihm nämlich so. Ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, nämlich Gott, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Der ist es. Es ist also förderlich für den Glauben, dass es Menschen gibt, die mit Überzeugung sagen, was sie glauben. Kirche, wach auf. Es ist wichtig, dass wir mit Überzeugung das sagen oder schreiben. Aber dass Menschen auch wirklich anfangen zu folgen, hat wiederum nichts mit der Überzeugung der anderen zu tun. Es ist nur ein Werkzeug, sondern es hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Es ist dieses Wunder, das geschieht, dass Jesus gesagt hat, keiner kommt zu mir, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Gott ist daran interessiert und er bewirkt das in den Menschen. Was ist nun das Einmalige an Jesus? Dass er das Lamm ist. Wow, was sagen wir heute über 2000 Jahre später dazu? Ja? Dazu muss man natürlich die jüdische Geschichte ein bisschen kennen, das Alte Testament ein bisschen verstehen, nämlich die jüdische Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wir Menschen sind von Anfang an verantwortlich. Das glauben wir, Juden und Christen, ja, im Alten Testament, Neuen Testament, wir sind verantwortliche Menschen, das heißt, wir geben Antwort auf Gott. Und wir haben als Menschen diese Verantwortung von Gott vernachlässigt, missbraucht, missachtet und darum zieht Gott uns am Ende zur Verantwortung, zur Rechenschaft. Wir kommen aus diesem Planeten nicht raus, ohne dass wir Rechenschaft dann abgeben werden für das, wie wir unser Leben gelebt haben. Das nennt man Verantwortung. Wir erziehen unsere Kinder in Verantwortung, hoffentlich. Was du tust, hat Konsequenzen. Also achte darauf, was du tust. Denk nach, ja, sozusagen, wofür, was du tust. Und weil wir aber keine Chance haben auf eine Wiedergutmachung, weil wir so dermaßen überzogen haben mit unserer Sünde vor Gott, weil wir das nicht leisten können, ergreift Gott die Initiative und schickt in einer ausnahmslosen Mission oder in einer atemberaubenden Mission seinen Sohn in die Welt, dass er für alles, was wir verbockt haben, zahlt. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde trägt. Aber warum jetzt Lamm Gottes? Ja, weil immer ein Lamm geschlachtet wurde, und zwar das Passahlamm, ja, erinnert an den Auszug der Menschen aus Ägypten, damals das Volk Gottes, das in Sklaverei gefangen war. Nun, Jesus befreit uns nicht vom Pharao, von den Römern mehr als sonst was, sondern von der inneren Sklaverei. Von der Sklaverei, an uns selbst gebunden zu sein, von der Sklaverei, nicht offen zu sein für Gott. Er befreit uns davon und tut alles, damit wir frei werden können. Ein für alle Mal. Und es ist so großartig. Und wir schauen zurück auf das Werk des Kreuzes. Jesus hat das alles getan. Das ist die gute Botschaft. Wir müssen es nur uns gefallen lassen, an unserem Leben gefallen lassen und glauben, dass wir rein sind, dass uns vergeben ist. Also beginnt der Glaube, die Nachfolge mit dem Hören. Ja, wir hören die Botschaft. Drückt dich heute irgendeine Schuld? Bist du heute mit irgendetwas unterwegs, wo du merkst, ich kann Gott nicht unter die Augen kommen? Es ist zu schwer, die Schuld, die ich vielleicht in meinem Leben hatte oder habe. Denkst du, Gott könnte dich nicht lieben? Denkst du das? Dann hör die Botschaft des Evangeliums ganz neu für dich. Jesus hat alles bezahlt. Gott liebt dich vollkommen. Das ist die gute Nachricht. Du musst nur darauf antworten mit deinem Glauben. Es ist nichts mehr zu tun von seiner Seite. Der Weg ist frei. Zweitens, sehen. Es reicht noch nicht, etwas zu hören von jemand anders. Wenn ich dir von Jesus erzähle, dann mag das schön sein, dann mag das Interesse wecken bei dir, aber es reicht nicht, dass du von meinem Glauben lebst. Wir brauchen eine eigene geistliche Erfahrung mit Gott. Und die soll uns nicht vorenthalten bleiben. Und das ist wiederum das Schöne an dieser Geschichte, sie zeigt es uns auf. Die nächste Stufe. Der Kontakt des Hörers mit Jesus selbst soll entstehen. Und die Initiative liegt bei Jesus. Jesus kommt, dreht sich um, die kommen da und sagt, was sucht ihr? Eine hintergründige Frage. Und sie suchen nicht etwas, sondern sie suchen ihn. Sie suchen eine Person, sie haben von ihm gehört. Also fragen sie, wo wohnst du? Wo wohnst du? Was steckt dahinter? Sie suchen nicht eine flüchtige Begegnung, sondern sie suchen sozusagen einen dauernden Kontakt. Einen dauernden Kontakt mit ihm. Viele Menschen erleben eine flüchtige Begegnung mit Gott. Sie würden das vielleicht auch so sagen. Sagen, ja, ich habe Gott erlebt. Da war irgendwas Besonderes. Aber sie gehen nicht weiter. Dann war diese Begegnung und dann geht der Alltag weiter und dann geht es immer mehr in den Hintergrund und in den Nebel. Aber hier sind die, sagen, wo wohnst du? Wir wollen bei dir bleiben, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen Beziehung zu dir haben, wir wollen dich erfahren, Jesus, wir wollen Freundschaft mit dir haben. Wenn er wirklich der ist, von dem Johannes geredet hat, dann wollen sie ihn erfahren. Und darum geht es in unserem Glauben. Und es ist von Gott so gewollt. Gott möchte, dass wir ihn erfahren, kennenlernen. Darum heißt es, das Wort, Johannes 1,14 am Anfang des Kapitels, das Wort hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. Oder es wohnte unter uns, ja, aber Zelt aufschlagen, er hat gezeltet, Gott zeltet unter uns. An was denken wir da? Wir denken vielleicht an Tipi irgendwie, also nein, wir denken an das Alte Testament, an das Zelt der Begegnung. Auch hier, das Zelt der Begegnung in der Wüste, in dem Gott wohnte mitten unter seinem Volk. Und Mose begegnete immer in diesem Zelt Gott. Und da heißt es, er redete mit Gott wie mit einem Freund. Oder Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Und der Messias, also Jesus, ist sozusagen das aufgeschlagene Zelt mitten unter uns. Gott wohnt unter uns in dem Messias, in Jesus Christus. Und bei dem wollen sie sein. Und darum geht es übrigens durchwegs durch die Bibel. Immer wieder offenbart sich Gott, ich will bei euch sein. Ja, deswegen ist Gott immer so sauer, dass die Leute weglaufen. Weil es ist ja nicht so, dass Gott uns braucht, um glücklich zu sein. Aber wir brauchen ihn, um glücklich zu sein. Es gibt nur einen Ort, wo wir, wenn wir mit Gott verbunden sind, dass wir echt Menschen sind. Und da heißt es zum Beispiel ganz am Ende der Bibel, ich lese es vor bei jeder Beerdigung, und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Um Gemeinschaft und Einheit mit Gott geht's in unserem Leben. Und fehlt diese Gemeinschaft, dann verfehlen wir unser Ziel. Du kannst noch so viel erreichen in dem Leben. Du kannst noch so viel tun. Aber du verfehlst dein gottgegebenes Ziel, wenn du nicht bei ihm bist. Und am Ende ist unser Leben dann sinnlos. Wir sollen ihn sehen, wie es in dem bekannten Gospel Amazing Grace heißt. Ich war einst verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Ich kann sehen. Diese geöffneten Augen sind ein Wunder. Gott schenkt uns seine Gnade umsonst. Ich habe es schon gesagt. Und wenn wir positiv darauf reagieren, das nennt die Bibel Glauben, Vertrauen, dann kommt es zu diesem Wunder. Es kommt zu einer geistlichen Neugeburt. Wir werden neue Menschen. Und der Heilige Geist zieht bei uns ein und wohnt in uns. Und das ist genau das, was auch im weiteren Verlauf des Johannesevangeliums, wovon Jesus immer wieder sagt, im 15. Kapitel heißt es dann, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, bringt ihr viel Frucht. Einheit mit Gott, das ist unsere Bestimmung. Also wie finden wir Jesus? Wie können wir mit ihm in Kontakt bleiben? Wir finden ihn heute in seinem Wort. Hoffentlich findest du ihn heute auch ein Stück, vielleicht mit einem Gedanken dieser Predigt oder einem Lied, mit dem du mitgehst. Du findest ihn im Hören, im Lesen von seinem Wort. Du findest ihn in der Gemeinschaft mit anderen Christen, im Reden, im Austausch. Du findest ihn durch den Heiligen Geist. Kommt und seht, sagt Jesus. Kommt und seht. Es beginnt nicht bei der Dogmatik, also bei irgendwelchen Lehrgebäuden, sonstigen Programmen, Versprechungen. Nachfolge bedeutet, mit Jesus zusammen sein und mit ihm leben auf einer täglichen Ebene sozusagen. Billiger gibt es das nicht und mit weniger Aufwand. Es geht um eine Beziehung, es geht nicht um Regeln. Ich halte die Gebote, ich halte die Regeln ein. Darum geht es nicht. Es geht um eine Herzensbeziehung. So wie man in eine Beziehung investiert, in eine Liebesbeziehung, in eine Kind-Eltern-Beziehung, in eine Mitarbeiter-Freund-Beziehung. Egal, man muss investieren. Und die Frage ist, was hält dich davon ab? Was hält dich davon ab, in diese Beziehung mehr hineinzugehen? Jesus folgen bedeutet, auch manchmal anderes gehen lassen. Prioritäten zu setzen. Das Wichtigste sein lassen. Drittens, andere rufen. Was einem passiert, ja, das kann man normalerweise nicht für sich behalten. Wir müssen es weitererzählen, wir müssen gute Nachrichten weitererzählen. Leider auch schlechte Nachrichten, ja. Manchmal sind wir Plaudertaschen. Aber bleiben wir beim Positiven. Du hattest eine schlechte Diagnose, eine wirklich schlechte Diagnose. Und nach Wochen sagt dir der Arzt, die Medikamente haben voll angesetzt, du bist vollkommen gesund. Telefonhörer, ja, wen rufe ich alles an? Wem muss ich alles erzählen? Das ist doch normal. Gute Nachrichten erzählt man weiter. Dinge, die uns berühren. Auch die Entdeckung des neuen Lebens, die Entdeckung des Glaubens. Erzählt man weiter. Ja, ist vielleicht so zufällig wie Andreas. Übrigens, Bruder, sagt er zu Petrus, ich habe den Messias gefunden. Ah, den versprochenen Retter. Und dann steht da nur, dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Wir verstehen natürlich, dass hinter jedem menschlichen Finden immer die göttliche Initiative ist. Egal wen du ansprichst, es ist immer Gott schon vorher in der Person. Schon Gott ist da und hat schon Interesse, hat ihn vielleicht schon ein paar Mal vorher auch angesprochen. Und weil Gott auf der Suche ist, können wir ihn finden. Viele von uns könnten sagen, obwohl ich ihn nicht gesucht habe in meinem Leben, ich habe ihn gefunden. Das ist das Beglückende am Glauben. So heißt es schon in Jesaja 65, der Herr spricht, von denen, die mich gar nicht gesucht haben, ließ ich mich finden. Und denen, die nie nach mir fragten, habe ich mich gezeigt. Zu Menschen, die nicht aus meinem Volk waren, habe ich gesagt, seht her, hier bin ich. Hast du bisher nicht nach ihm gefragt oder ihn gesucht? Er sucht dich. Er hält schon Ausschau nach dir. Und das, was wir haben, wenn du es empfangen hast, wenn du ihn gefunden hast, ja, dann bist du des anderen Menschen auch schuldig. Nicht als eine Regel, als ein Muss, sondern als einen natürlichen Ausdruck von dem, ich habe Leben gefunden. Gott hat mir verziehen. Gott hat seine Hand zu mir ausgestreckt. Obwohl ich sündig war, er hat mir alles weggenommen. Ich darf frei sein. Hey, das ist eine gute Nachricht auch für deinen Nachbarn, für deinen Arbeitskollegen. Das ist eine gute Nachricht. Und so setzt sich das Rufen des Andreas fort. Er teilt es seinem Bruder nicht nur mit, sondern er führt ihn auch hin zu Jesus. Hier geht es um Jüngerschaft. Nicht nur schau selbst, wie du da zurechtkommst, sondern komm, ich will es dir zeigen. Ich mache dich bekannt. Und so liegt an dem, was Andreas hier tut, auch ein Programm für uns als Kirche. Das ist unser Auftrag. Das ist wirklich unser Auftrag. Dafür sind wir da. Und wenn die Institution auch untergeht, ja, der Auftrag bleibt. Unser Herz sollte brennen dafür, Menschen zu Jesus zu bringen, Menschen zum Glauben zu führen, Menschen zu zeigen, wie die nächsten Schritte sind. Hier sind so viele geistliche Väter und Mütter, die so viel schon erlebt haben. Ihr habt was zu geben, was weiterzugeben. Ihnen die Nachfolge helfen. Das ist unsere Existenzberechtigung. Wenn man die Verbundenheit mit Jesus als Glück empfängt, ja, dann will dieses Glück geteilt werden. Wes das Herz voll ist, sagt Jesus, dem geht der Mund über. Nun ist die Gretchenfrage, warum brennt so wenigen das Herz? Warum geben so wenige doch das weiter? Könnte verschiedene Gründe haben. Erstens, vielleicht ist der Glaube nur eine Tradition, ein Erbgut, das du dir nie selbst angeeignet hast. Ich habe heute wieder so einen Artikel gelesen, ja, also werden ja immer solche Leute gesucht, warum so viele aus der Kirche austreten, aber es treten natürlich viele, viele aus, ja. Aber wenn man dann liest, denkt man, ja, ist ja klar. Die Kirche ist ein großer Kanister, ja, in dem sich ganz viele Menschen befinden, die einfach halt da hineingeboren wurden und die haben einfach keine Herzen, nichts, da ist nichts gewachsen, dann tritt man aus, weil eh kein Glaube da ist. Traditionsgut, was eigentlich wichtig und gut ist, aber nie angeeignet wurde. Man hat es vielleicht gehört, aber nie selbst gesehen. Das könnte ein Grund sein. Der zweite Grund, vielleicht ist deine Liebe zu Jesus erkaltet. Es gibt viele Christen, die werden liberaler. Ja? Liberaler meine ich jetzt in dem Sinn, es ist eigentlich gar nicht so wichtig mit Jesus am Kreuz. Und eigentlich liebt Gott ja alle Menschen und Gott macht eh, was er will und es wird schon alles irgendwie gut werden. Oder man wird gesetzlich. Ich weiß es, du weißt es nicht, ja. Man überhebt sich über andere. Ich weiß, was in der Bibel steht. Wir haben es, die haben es nicht. Und beides ist ein kaltes Herz. In beiden hat man wirklich nicht Interesse am anderen. Sieht ihn, wie Jesus sie sieht. Und da muss man zurück. Du darfst dich heute neu beschenken lassen von Gottes Liebe, vom Evangelium. Und sagen, hey, er hat alles für dich getan. Herr, berühre mein Herz neu. Oder drittens, vielleicht fehlt dir auch nur einfach die Sprachfähigkeit. Die Übung. Ja, wir sind es nicht mehr gewohnt. Wir können wissen nicht genau, wie fangen wir es an. Und dann müssen wir uns zurüsten. Und auch dafür sind wir da als Gemeinde, dass wir uns auf den Weg begeben und sagen, hey, lass uns sprachfähig werden. Und wenn wir gefunden haben, und es vielleicht neu bewusst wird, was uns geschenkt ist mit Jesus, was für ein Gewinn wir haben, ja, dann wird es uns leicht fallen, es weiterzugeben. Natürlich mit Taktgefühl, auch wichtig, ja. Nicht zuballern den anderen mit irgendwelchen Nachrichten, sondern zuhören, empathisch sein und dann zur rechten Zeit vielleicht ein Wort fallen lassen. Ich komme zum dritten und zum vierten, ein anderer werden. Und was jetzt in der vierten Stufe passiert, ist ein Vorbild für alle Christusnachfolge und der Unterschied zu jeder menschlichen und weltlichen Selbstverbesserung und Eigenoptimierung. Wir sagen ja oft, ja, und es stimmt ja auch teilweise, da ist, jeder hat viel mitbekommen. Jeder hat ganz viel rein weltlich, rein schöpfungsgemäß in sich hineingepackt bekommen, ja. Aber hier bei der Begegnung mit Petrus sehen wir etwas anderes. Jesus sieht in Simon nicht das, was schon in ihm ist, sondern er macht ihn neu. Er spricht ihn an. Simon, du bist Petrus, der Fels. Petrus war nicht der Fels, sondern Jesus macht aus ihm einen Felsen. Macht ihn neu. Und er macht aus ihm etwas, was er nicht von zu Hause aus war. Er wird ein anderer. Johannes schreibt es bereits in Vers 13, dass sie Gottes Kinder wurden, wurden sie nicht, weil sie aus seinem auserwählten Volk gehörten oder zu seinem Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Johannes weist darauf hin, dass der Ruf in die Nachfolge aus einem unbeschriebenen Blatt einen Träger einer ganz besonderen Funktion machen kann. Im Fall von Petrus gemacht hat. Jesus handelt also an Petrus. Und das ist sein Herrnrecht, weil er der Herr ist. Was tut er? Er wählt, er beruft, er begabt, er verwandelt, wen er will. Und so ist es auch bei uns. Und das ist das Faszinierende am Christsein, am echten Christsein. Es greift aber vielen Menschen viel zu sehr ins Privatleben. Viele Menschen wollen dann doch lieber Religion. Religion ist, ich komme mal in den Gottesdienst. Ich mache mal so, Gott ist eine Nische in meinem Leben. Das war's. Mehr brauche ich nicht. Aber im Christsein geht es um mehr. Paulus sagt, ist jemand in Christus, ist er ein völlig neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, neu ist es geworden. Was ist neu? Der Geist ist neu. Gott zieht in mir ein. Ich bin ein anderer geworden, als ich Jesus Christus zu meinem Herrn gemacht habe. Ich konnte nicht mehr so leben, wie ich vorher gelebt habe. Ich hatte andere Werte, weil es steht in der Bibel, steht's drin. Gott schreibt sein Gesetz auf unser Herz. Und wenn wir das merken, dann können wir nicht mehr mitlästern. Wir können nicht mehr stehlen. Wir können es schon, natürlich können wir es, ja, aber wir haben ein schlechtes Gewissen. Wir merken, nein, es ist nicht das Leben, das Gott für mich vorgesehen hat. Ich muss in den Gottesdienst. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Ich will euch sehen. Nicht nur, weil ich Pfarrer bin, sondern weil ich Gemeinschaft brauche. Ich brauche eine Kleingruppe in meinem Leben. Ich brauche Menschen, denen ich verantwortlich bin. Ich möchte wachsen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Wir werden Botschafter. Das ist so, das ist unser Auftrag. Wir können als Christen nicht sagen, ja, das, also das gefällt mir und das, ich finde es super, dass Gott für mich sorgt. Ich finde es super, dass er immer für mich da ist, aber dass er auch noch was von mir will. Naja, oh, nö, Gott. Versteht ihr? Taufe heißt sterben. Neu werden. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Der alte Tommy Bachmann ist tot. Der neue lebt. Und der gehört ihm. Und so ist es bei uns allen als Christinnen und Christen. Und das erst macht unser Leben zum Licht und zum Salz in dieser Welt. Zu fragen, was bedeutet der Glaube jetzt für meine Ehe? Herr, was bedeutet es jetzt für meine Beziehung zu meinen Kindern? Für die Beziehung zum Geld, zur Sexualität, zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Chefs? Wie lebe ich jetzt? Wo stehst du, wenn es um Nachfolge geht? Bist du bereit für deinen persönlichen nächsten Schritt? Den ersten Schritt, das Klopfen ernst zu nehmen, das Hören. Vielleicht bist du heute hier und hörst es und das weckt eine Sehnsucht in dir und dann sage ich, ich nehme diesen Schritt ernst. Herr, du klopfst in meinem Leben, du suchst mich, ich will antworten. Den zweiten Schritt, Jesus persönlich begegnen. Du merkst, jetzt ist Zeit durchzubrechen. Ja, ich will Jesus ganz bei mir haben und ich will Schritte gehen. den dritten Schritt, den Glauben zu teilen und Gott für Gelegenheiten zu bitten. Herr, zeig mir, wie ich Zeuge sein kann. In meinem Umfeld. Zeig mir, wie ich es machen kann. Den vierten Schritt, ein anderer zu werden. Ein anderer werden. Gott das vollkommene Lebensrecht zu geben. Mach mit mir, was du willst. Ich will das lernen, dir alles zu geben, dir ganz zu vertrauen. Auch Dinge loszulassen, die den Weg der Nachfolge hindern. Es können Beziehungen sein. Menschen, die nicht gut tun. Die zu viel fordern von mir und denen ich ein bisschen ergeben bin. Es können auch Dinge sein, es können Süchte sein. Jesus möchte frei machen. Wir haben heute, wie wir es öfter tun, hier vorne Kerzen stehen. Und manchen hilft es sozusagen nicht jetzt, hilft es irgendeinen Schritt zu gehen und sagen, jawohl, hier bin ich heute mit meinem nächsten Schritt. Herr, ich möchte Antwort geben. Und wenn du das tust, wenn dir das am Herzen liegt, dann kannst du das gerne tun. Ich spreche noch ein Gebet und dann wollen wir in die Lieder gehen, in die nächsten und uns einfach öffnen und Gott die Gelegenheit geben, zu uns zu sprechen und auch uns die Gelegenheit geben, zu ihm zu sprechen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Herr, so wie du damals die Jünger gerufen hast, so rufst du uns in dieser Zeit, in dieser glaubenslosen Zeit, in dieser Zeit, die ja, wo viele Menschen aus den Kirchen austreten, rufst du uns, dir nachzufolgen, einen Unterschied zu machen. Und Herr, ich bete, dass du redest heute zu jedem Einzelnen, der in diesem Gottesdienst ist und jedem und jeder ihren nächsten Schritt zeigst. Herr, du bist lebendig, du bist gnädig, du bist gut. Komm, Heiliger Geist, und lass einfach deine Gegenwart spürbar werden jetzt für jeden Einzelnen, der sich nach dir sehnt und dir folgen will. Amen.